Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Von Sommer keine Spur, trotzdem hat die Flugshow Sommerpause gemacht. Die ist jetzt beendet. Wir melden uns zurück und sind jetzt schon wieder richtig heiß auf Skispringen. Heiß wird es dann irgendwann da draußen. Uns brennt es trotzdem unter den Nägeln und wir sind hochmotiviert. Euch auch im Sommer mit viel Content im Bereich Skispringen zu versorgen. Mein Name ist Tobias Ruf. Ich begrüße euch in der Flugshow und habe heute den Bundesligisten, der fleischgewordene Arminia Bielefeld-Fan sitzt mir gegenüber, bald die Faust. Herzlichen Glückwunsch nach Ostwestfalen an Louis Holuch. Hi, Louis.
Hallo Tobi, vielen, vielen Dank. Die Freude ist immer noch, ist genauso heiß wie meine Vorfreude auf das Skispringen in diesem Sommer.
Na, dann passt doch alles zusammen. Louis, wir melden uns nach, ja, du hast gerade mal durchgerechnet, 6 Wochen ist es her, da haben wir die abgelaufene Saison mit Halvor Egner-Granerud Revue passieren lassen. War ein super Gespräch, mit Halvor hört es da auch gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, haben heute wieder richtig hoch ins Regal gegriffen, denn der Gast, den wir jetzt begrüßen, jeder, der die Folge angeklickt hat, weiß natürlich, wer kommt. Aber Louis, sag noch mal kurz, wen wir zu Gast haben und über was wir alles gesprochen haben, weil wir sind sehr tief reingegangen in verschiedenste Bereiche unseres Lieblingssports.
Das kann man wohl sagen, ja, genau. Also, du hast es schon gesagt und ihr werdet es schon gesehen haben. Wir hatten tatsächlich die Ehre, Karl Geiger in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. War ein super interessantes Gespräch, vor allem, weil wir auch mal ein bisschen näher darauf eingegangen sind, was macht einen Skispringer jetzt eigentlich so in dieser Phase, die ja für uns Beobachter und für euch Fans da draußen, der so ein bisschen saure Gurkenzeit ist, ne? Man vermisst das Skispringen, man wartet sehnsüchtig drauf, dass es losgeht. Und wir haben uns vor allem mit der Thematik beschäftigt, was macht er jetzt eigentlich? Was hat er so vor? Was hat er vielleicht schon hinter sich gebracht? Haben es uns aber natürlich auch nicht nehmen lassen, so ein bisschen über seine sehr erfolgreiche vergangene Saison zu sprechen, mit den vielen Weltmeistertiteln, die er gewonnen hat. Natürlich bei seiner Heim-WM in Oberstdorf, aber auch im Skifliegen und Skiflug-Weltcup-Sieger ist er ja auch noch geworden. Wir sind der Frage nachgegangen, wie konnte das eigentlich passieren? So nach dem Motto, was hat dazu geführt? Und haben aber auch schon einen kleinen Blick vorausgewagt, denn es steht ja eine Olympiasaison vor der Tür. Wir haben uns die Frage gestellt, ja, gibt es ein Ziel, auf das er hinarbeitet? Wie sieht der Olympia allgemein? Was hat der Mann so vor? Und das alles hört ihr jetzt in dem Gespräch. Bevor wir aber loslegen, Tobi, müssen wir uns, glaube ich, noch bei ein paar Leuten bedanken.
Genau, wir müssen uns bedanken. Einmal bei der Agentur AKP, die auf uns zugekommen ist und das Gespräch sozusagen initiiert hat. Die sind Teil der Vermarktung von Karl Geiger und dann das Sportmanagement von Karl, das ist die Agentur Trizeps mit dem Christian Ulmer. Die haben uns da auch begleitet. Also herzlichen Dank. Es ist was Tolles bei rumgekommen, hat uns sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank. Und Louis, wir müssen uns dann auch noch bei 3 Leuten bedanken. Da verraten wir aber nicht, wer es ist. Sie stellen Karl nämlich Fragen. Ihr werdet sie alle kennen, diese 3, wenn ihr euch fürs Skispringen interessiert. Und sie haben tolle Fragen an den Karl, an uns eingesendet. Also seid gespannt. Zuhören lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Karl Geiger.
Seit 2019 ist Karl Geiger Ubiquinol-Botschafter und wird von Kaneka gesponsert. Ubiquinol ist die aktive Form von Coenzym Q10 und ein körpereigener Mikronährstoff. Er versorgt den Körper mit Energie, damit dieser leistungsfähig bleibt. Außerdem schützt Ubiquinol als Antioxidant die Zellen auf ganz natürliche Weise.
In der letzten Folge hatten wir den Gesamtweltcup-Sieger. Heute wird es weltmeisterlich, und zwar mehrfach weltmeisterlich, denn wir haben den nächsten Gast in der Flugshow und sind sehr happy, dass dieses Gespräch zustande gekommen ist und zustande kommt. Und deswegen erstmal ein Hallo und herzliches Willkommen an Karl Geiger. Servus, Karl.
Servus, hi.
Karl, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben Themen, über die wir mit dir sprechen wollen. Das Wichtigste vorneweg, alle Skisprung-Fans haben es natürlich mitbekommen. Unmittelbar vor der Vier-Schanzentournee hattest du dich mit dem Coronavirus infiziert und Long-Covid ist ein Thema, das sehr viele Menschen leider beschäftigt. Wie geht's dir denn heute? Bist du körperlich topfit und sagst, du merkst Gott sei Dank nichts mehr von der Infektion?
Ja, das kann ich glaube wirklich so bestätigen. In meinem Fall war es so, ich hatte einen symptomlosen Verlauf, also ich hatte einen positiven Test, hätte ich nicht den positiven Test gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass ich jetzt Corona haben könnte. Also das ist natürlich dann schon, die ersten paar Tage waren damit große Unsicherheit geprägt, weil man nicht wusste, wie sich das dann auch entwickelt, aber es ist soweit symptomlos verblieben. Und deshalb durfte ich dann auch nach 10 Tagen die Quarantäne beenden, weil es ein asymptomatischer Verlauf war und habe zum Glück auch keine Langzeitfolgen davon getragen.
Klopf auf Holz, das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Und hat dir dann auch die Rückkehr ins Training, in die Saisonvorbereitung natürlich ermöglicht, die vor kurzem begonnen hat. Aber wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück und wollen dich zuallererst mal fragen, Karl, nach diesem extremen Winter in vielerlei Hinsicht, wie gut hast du im April denn abschalten können? Wie hast du dir die Zeit vertrieben?
Ja, es war wirklich sehr intensiver Winter, extrem schön, auch ein paar bittere Sachen dabei, aber die positiven Dinge überwiegen mal ganz klar. Den April habe ich gut abgeschaltet, aber ich habe nur eine Woche Pause gemacht und dann haben wir gleich wieder weiter trainiert. Aber ich konnte trotzdem gut abschalten, das war ein Heimtraining, also ich war immer zu Hause, ich war jetzt nie unterwegs oder sonst was, sondern ich habe da dann halt ein Krafttraining gemacht oder sonst was auf dem Programm stand und es war dann trotzdem entspannt. Man war dann auch die Wochenenden zu Hause, man hat einfach auch Zeit mit der Familie verbringen können, von dem her bin ich da schon ganz gut mit dabei.
Ist es normal, dass du nur eine Woche Pause machst oder gab es Zeiten, dass du da auch länger Pause hattest?
Ja, das hat sich die letzten Jahre schon so ein bisschen irgendwie eingebürgert, dass wir relativ wenig Pause machen. Wir haben dann also direkt nach der Saison eine Woche Pause gemacht, dann hatten wir einen Kraftblock und dann haben wir nochmal eine Woche Pause gemacht. Die Idee ist so dahinter, im Frühjahr, wenn man die Zeit nicht wirklich nutzt, das geht einem irgendwann dann aus, sondern wir nutzen die Zeit für einen Kraftblock, für einen intensiven, in dem wir dann auch wirklich die Basis nochmal erhöhen und machen dann lieber vielleicht zwischendrin nochmal eine Woche Pause, damit sich der Körper auch gut erholen kann. Aber wenn man zu lang die Pause im Frühjahr macht, zumindest ist so die Theorie, dann kann es sein, dass einem die Zeit hinten raus ausgeht. Deshalb haben wir das gemacht. Ich war zwar schon platt, aber da hatte ich ja dann eine Woche da, habe ich dann wirklich viel gemütlich gemacht. Und dann hatte ich aber auch schon wieder Lust aufs Training und es hat mir dann auch nichts ausgemacht.
Und was natürlich ein Vorteil dann für dich auch ist, wenn du zu Hause die Zeit verbringen kannst als Jungvater, und da sind wir bei der ersten Frage, Karl, die wir von außen bekommen, und zwar von einem, den ihr sehr gut kennt. Die Tonqualität ist leider nicht so gut. Ich werde die Frage auch noch übersetzen, weil sie auf Englisch ist. Wir spielen sie mal ab, Karl. Wenn du sie nicht verstehst, kein Problem, sag Bescheid, ich übersetze sie gerne. So.
Hi Karl, it's David
Kubacki.
This year we both became fathers, and a question from me to you would be if you found something that's really challenging about taking care about after the baby.
Genau, das war David Kubacki, der wie du ein Jungvater ist. Und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die des Englischen nicht so mächtig sind, Karl, er will von dir wissen, was ist denn die größte Herausforderung mit einem Kind, mit einem Baby?
Ich glaube schon, die Schwerpunkte neu zu legen. Also bis jetzt hat man immer, man war für sich verantwortlich, natürlich auch für seine Familie, aber jetzt hat man wirklich ein kleines Kind zu Hause und das ändert schon eigentlich alles. Also man muss sich den Tag vielleicht auch ein bisschen anders zurechtlegen, man muss sich das so legen, wie halt das Kind das am besten für das Kind ist. Und das ist dann schon eine Aufgabe, eine Herausforderung. Ich kann jetzt einfach nur so sagen, es macht unglaublich Spaß und sie ist zum Glück ein sehr, sehr pflegeleichtes Kind. Also sie macht es uns auch echt nicht schwer, also die Sachen so zu regeln. Natürlich muss man das, aber das macht man auch gerne. Und von dem her ist das, glaube ich, auch ein bisschen vom Kind abhängig. Und ich glaube, da haben wir ganz gut erwischt.
Sehr schön, klingt gut. Und bei nächster Gelegenheit werden wir den Kollegen Kubacki mal fragen, was für ihn denn das Herausforderndste mit einem Kind ist. Ja, dann spielen wir den Ball zurück, Karl. Machen wir es doch so. Absolut. Genau. Kommen wir wieder zurück zum Skispringen. Also wir haben gehört, es war im Endeffekt nur eine kurze Auszeit. Ihr seid jetzt wieder im Training, habt auch schon die ersten Sprünge gemacht. Wir zeichnen auf am 27. Mai. Wie ist der Stand, Karl? Wie weit, wie fühlst du dich? Wie haben sich die ersten Sprünge wieder angefühlt? Wie ist denn momentan der Formzustand? Aber du weißt, was ich meine. Wie weit bist du?
Ich glaube, dass wir ganz gut soweit im Plan stehen. Die ersten Sprünge, die sind immer sehr, sehr aufregend. Vor allem der letzte Wettkampf ist ein Skiflug-Wettkampf und wir haben auf einer 70-Meter-Schanze angefangen. Also da ist ungefähr von dem, was man noch so im Gefühl hat von den letzten Sprüngen aus dem Winter, da ist nicht mehr viel übrig auf der Schanze. Aber das ist auch gut so, weil man muss sich da mal wieder bisschen auf die Basics besinnen und vielleicht auch das System nochmal ein bisschen aufbrechen, damit man dann sich nochmal weiterentwickeln kann. Weil die ganze Zeit nur auf ganz feiner Klinge zu arbeiten, glaube ich, macht das ganze Konstrukt irgendwann zu wackelig, sondern man versucht, sich so breit wie möglich aufzustellen. Und deshalb fangen wir halt auch auf einer kleinen Schanze in dem Fall auf einer 70-Meter-Schanze. Und das ist auch sehr witzig und eine Herausforderung.
Das glaube ich dir. Kommt ja im Laufe eines Winters tatsächlich nie vor, dass man sich auf solchen Schanzen bewegt. Wie sind denn jetzt die kommenden Wochen? Also ich will jetzt noch gar nicht in Richtung Saisonstart blicken, sondern jetzt wirklich nur in die nahe Zukunft. Es wird ja nächste Woche jetzt auch der Kalender für die Sommer Grand Prix zum Beispiel vorgestellt. Wie sieht denn deine grobe Planung aus? Sind Sommer Grand Prix überhaupt ein Thema für dich?
Ja, ich glaube schon. Also zumindest so die Eingangsbesprechung hat auch der Stefan gemeint, dass wir schon zu den Sommer Grand Prix fahren werden. Zwar nicht zu allen, aber beziehungsweise wir werden es ein bisschen aufteilen. Also es wird wahrscheinlich keiner jeden einzelnen Sommer Grand Prix durchfahren. Aber ich denke, dass jeder aus der Mannschaft einige Sommer Grand Prix absolvieren wird. So war jetzt mal der grobe Plan. Welcher genau dann oder welchen wir dann wirklich wahrnehmen, das weiß ich nicht. Das ist auch individuell ein bisschen abhängig, weil die einen sind noch in der Polizeiausbildung oder der andere hat noch hier Termine. Das heißt, da kann es dann schon mal sein, okay, hier ist der zwar nicht dabei, dafür fährt der dorthin, wo dann die anderen nicht dabei sind. Deshalb sind wir da flexibel. Der grobe Plan ist jetzt mal so, dass wir wieder zum Springen anfangen. Also nächste Woche gehen wir dann auf eine 90-Meter-Schanze, nicht mehr auf eine 70-Meter-Schanze. Und so schauen wir, dass wir uns dann langsam hintaschen und eben die Form, vor allem die feinere Form, dann bis zum Winter hin dann wieder Angriff nehmen.
Ja, die Reiseplanung hängt ja sicherlich auch so ein bisschen davon ab, was überhaupt möglich ist. Ich meine, letzten Sommer hatten wir ja fast gar keine Wettkämpfe. Wir drücken mal die Daumen, dass es diesen Sommer ein bisschen besser aussieht dann.
Ja, absolut. Das ist natürlich der nächste Punkt. Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr schon ein bisschen mehr wissen wie letztes Jahr. Erstens auch die Impfsituation sieht jetzt mal deutlich besser aus. Also man kennt den Virus jetzt auch schon ein Jahr lang, hat den auch im Winter schon erprobt, wie sowas möglich ist mit einem Hygienekonzept, wie das funktioniert. Und deshalb denke ich schon, dass mehr stattfinden wird wie letzten Sommer, weil letzten Sommer war alles neu. Keiner wusste, wie, was, wo, was geht überhaupt. Es war eigentlich so ein einziges Pilotprojekt und hat dann das versucht, aber im Endeffekt mussten dann auch die Veranstalter sagen, das ist so nicht möglich, wie das jetzt geplant ist. Und deshalb denke ich, dass wir da dieses Jahr weiter sind.
Ja, wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Normalerweise ist ja jetzt so, vor allem auch für unsere Zuhörer, also für die Skisprung-Fans, es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ne? Es ist ziemlich ruhig, man kriegt wenig mit, aber deswegen interessiert uns natürlich, wie läuft jetzt so eine Saisonvorbereitung eigentlich genau ab? Du hast jetzt in deiner Karriere ja schon einige hinter dich gebracht. Wie sehr ähnelt sich das denn eigentlich insgesamt? Und ja, hängt das auch vom Trainer ab, wie sowas verläuft?
Ja, es hängt vom Trainer ab. Ich glaube, da fährt schon jeder so seine individuelle Strategie, aber das Grobkonzept, da ist das System, sage ich jetzt mal, schon gleich geblieben. Also vielleicht die einen oder anderen Kraftblöcke, Trainingsblöcke wurden dann verschoben, aber das Grundkonzept wird eigentlich so aufgebaut. Direkt nach der Saison schaut man, dass man den Körper wieder auf Form anbringt, indem man einfach das Kraftpotenzial wieder nach oben bringt, das heißt viel Krafttraining, damit die Beine, die sind nach so einem langen Winter, sind sie einfach müde und da muss man wieder, ich sage jetzt mal, ein bisschen Power rein. Und durch diese Programme verliert man auch einiges an Feingefühl, weil man Muskelsubstanz oder ja eben Kraft aufbaut, dann geht das auch ein bisschen zu Lasten des Feingefühls, aber das ist in der Phase nicht so wichtig, weil wir erstens noch nicht springen und zweitens ja eigentlich auf 6, 7, 8 Monate später uns vorbereiten. Das heißt, in der ersten Phase wird dann mal das System ein bisschen aufgebrochen und Kraftpotenzial geschaffen, auch mit Koordination, Rumpfstabilität, einfach die Basis gelegt. Dann kommt als nächstes das, wo wir jetzt sind, das ist so das erste Transfertraining. Wenn es dann schon wieder so auf die Schanze geht, dann wird auch das Krafttraining wieder ein bisschen angepasst, damit es nicht zu viel Potenzial oder zu viel Muskelmasse auch wird. Man möchte ja einen effektiven Muskel und nicht einfach nur einen riesen Oberschenkel. Und da wird dann das Transfertraining wieder geschaffen, auch im Hinblick auf die technischen Abläufe werden dann wieder skisprungnah eingebaut. Und so geht sich das dann langsam über den Sommer und Herbst entwickelt sich das dahin. Das heißt, je länger man springt und wenn dann die ersten Sommer-Grand Prix kommen, dann schaut man schon mal, dass man einfach mal schaut, was zu dem aktuellen Zeitpunkt geht. Das kann auch sein, dass man immer an einem unterschiedlichen Punkt steht. Also der eine ist vielleicht schon total fit, der andere, der ist noch ganz schön langsam, weil halt der Muskel noch nicht so schnellkräftig ist oder das Feingefühl fehlt. Das ist aber kein Beinbruch, sondern da muss man halt dann sich abgleichen und sehen, okay, momentan stehe ich so hier, das steht auf der Ergebnisliste. Schauen wir mal, oder in welche Richtung müssen wir denn weitermachen? Und das passt sich dann so weit an, bis dann zu den letzten Sommer-Grand Prix, dort ist dann eigentlich meistens schon so langsam, kommt dann der Körper auch wieder ein bisschen näher an die Wintervoraussetzungen, sage ich jetzt mal. Also er ist wieder schnellkräftig, feinfühliger, es sollte wieder mehr zusammenstimmen. Und die letzten Monate vor dem Winter geht es dann wirklich noch um die Feinschliffe. Und die Basis sollte aber jetzt gelegt werden, also indem man ja wirklich die Basis verbreitet und auch das Potenzial erhöht, damit man dann vielleicht im Herbst oder im Winter besser ist, als das im Jahr davor ist.
Das heißt, dieses Klischee vom guten Wintersportler, der im Sommer gemacht wird, ist nicht nur Klischee, sondern das ist auch objektiv die Wahrheit, kann man so zusammenfassen.
Genau, also im Winter, wenn man zu viele Fehler gemacht hat oder wenn, das müssen ja nicht unbedingt Fehler sein, aber Verletzungen, alles drum und dran, es können ja viele Ursachen haben, wenn man dort nicht so gut arbeiten konnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass es einen im Winter irgendwann einholt, weil im Winter hat man nur noch Wettkämpfe oder man geht von Wettkampfort zu Wettkampfort. Dort zu trainieren, das wird nicht, oder das ist einfach zu spät. Da sollte das meiste sollte schon funktionieren.
Aber es scheint ja dann doch so zu sein, dass obwohl ihr ja in einer Gruppe trainiert, also mit mehreren Athleten, dass das Trainingsprogramm an sich dann doch durchaus individuell gestaltet werden kann.
Genau, wir machen jede Woche eine Kraftdiagnostik, also einen Krafttest, in dem dann auch die Werte und die Geschwindigkeiten, Kraft, Beschleunigung, alles drum und dran wird dort erfasst. Und dort hat dann jeder so seine individuellen Werte, wo vielleicht Bestwerte, man versucht natürlich immer das Level zu heben, vor allem im Sommer dann. Und dort wird dann schon geschaut, wie ist denn der aktuelle Trainingszustand? Und wenn der eine kann total fit sein, der andere kann total müde sein, aus unterschiedlichsten Gründen. Dort werden dann die Kraftprogramme auch dementsprechend angepasst, damit sich entweder der müde Sportler erholen kann oder der fitte Sportler vielleicht ein strafferes Kraftprogramm durchsteht, das wo ja vielleicht der andere nicht schafft. Und so schaut man halt dann einfach, dass jeder individuell da die beste Betreuung kriegt. Und das ist echt, das funktioniert sehr gut.
Mhm. Super. Und jetzt in der aktuellen Phase der Vorbereitung, wo hast du dir ja deine persönlichen Prioritäten gesetzt oder deinen Trainingsfokus, sagen wir mal so?
Schon viel im Krafttraining. Es war vor allem auch letzten Winter, das war extrem gut, aber die Konstanz hat mir noch ein bisschen gefehlt. Also es war, wenn es gut lief, dann lief es extrem gut, aber es gab auch ziemlich die Richtungen, die auf die andere Seite. Und wenn zu groß die Spannung ist, ist es eigentlich nicht so gut. Deshalb habe ich mir gedacht, lieber die Basis nochmal erhöhen. Wenn die Spitzen wieder so kommen, aber die Grundbasis höher ist, dann fällt, genau, dann ist man einfach auch in einer komfortableren Situation. Und das ist so mein Ziel, genauso wie eben Rumpfstabilität, die ein oder anderen Sachen, damit der Körper nicht zum Zwicken, beziehungsweise, also das ist das einfach, dass man fit ist, dass man auch das Krafttraining durchstehen kann, schaut man viel auf Rumpfstabilität und Koordination.
Jetzt haben wir viel über das Körperliche gesprochen, was die Saisonvorbereitung angeht. Wie ist es denn im mentalen Bereich in der aktuellen Phase? Ist das erst was eine Rolle spielt, sobald man wieder in den Wettkampfrhythmus kommt, oder ist das was, womit du dich jetzt auch schon befasst?
So konkret befasse ich mich damit noch nicht, sondern mental ist immer schwierig zum Betiteln, wann muss man damit anfangen, wann ab wann geht's auf, ab wann geht's ab, was sind die Gefahren? Ich glaube, dass vor allem im Sommer die körperliche Basis gelegt werden muss, weil man kann mental noch so fit sein, wenn die Technik nicht stimmt, dann bringt einem das auch nicht weiter. Und so ging es mir auch letzten Winter. Ich wusste, ich glaube, ich war mental sehr gut drauf und auch ziemlich fit und robust, aber es hat halt einfach an ein paar Orten auch die Technik nicht gepasst. Und da kann man sich noch so mental drauf einschießen. Da muss man dann an technischen Abläufen arbeiten und die kann man sich nicht einfach so herbeizaubern, sondern da muss man wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche jedes Training gut nutzen, damit es wieder besser wird, damit dann, wenn es dann darauf ankommt, damit man das mental dann auch wieder abrufen kann. Und so gehe ich dann auch an die ganze Sache heran. Mental ist auch im Sommer wichtig. Man muss sich wirklich einen Plan zurechtlegen, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hin. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Konzentriert arbeiten, jedes Training gut nutzen, sich einen Plan zurechtlegen, aber dann die brenzligen Situationen, die kommen dann im Winter.
Mhm. Du hast, glaube ich, es auch schon gut angeschnitten und in einem Interview auch mal gesagt, es war gefühlt immer so auf Messerschneide, wie du sagst. Wenn der Sprung sich ausgegangen ist, haben wir alle gesehen, was bei rund kommt. Wenn es nicht funktioniert hat, wir denken an Klingenthal zum Beispiel auch, haben wir auch gesehen, was bei rumgekommen ist. Hattest du das in deiner Karriere schon mal, dass du jetzt im Sommer sagst, dass du genau an diesem Punkt ansetzen musst, weil du hattest ja Saisonen auch dabei, wo du extrem konstant war, wo diese Basis gefühlt von November bis März von dir abgerufen wurde?
Ja, also ist auf jeden Fall so, dass ich hatte diese Situation dann auch schon einige Male, also ich erinnere mich auch an die Saison von vor 2 Jahren. Dort habe ich meinen ersten Weltcup gewonnen, bin aber auch in dem Jahr ausgeschieden. Also dort war es auch ein ziemliches Auf und Ab. Und auch die Jahre davor, bei mir war es schon oft so, dass ich mich zu einem Punkt ziemlich herholen konnte und ziemlich herpushen, aber über den gesamten Saisonverlauf ist mir das oft nicht so gelungen. Und ich glaube schon, dass ich weiß, wo, oder die grobe Richtung weiß, wo ich wieder anpacken muss, damit es damit die Konstanz besser wird. Aber man weiß es nie. Also ich habe auch letzten Sommer habe ich extrem gut trainiert, auch die Sommer davor habe ich alles gegeben und bin ja nie irgendwie so da, so mit einer Schnurri-Einstellung oder was weiß ich, zum sagen, oh ja, das läuft ja eh alles, sondern ich habe mir da schon wirklich einen Arsch aufgerissen, aber es sind dann schleichende Prozesse und man macht einfach Fehler oder ein paar Sachen schleichen sich ein. Das muss auch nicht irgendwie schlecht sein oder mit Absicht sein, aber das passiert eben. Und dann kann es schon sein, dass die Basis aus unterschiedlichsten Gründen nicht ganz so gut und nicht ganz so hoch ist. Deshalb ist es ja auch im Spitzensport einfach ja, hartes Brot. Also ganz vorne, da wird die Luft extrem dünn und auch alle anderen trainieren fleißig. Das heißt, wenn man, ich glaube, viel richtig macht, dann kann man trotzdem noch Fehler machen. Dann heißt es nicht, wenn man jetzt mal im Gesamtweltcup Zweiter geworden ist, heißt es, wenn man genau gleich springt, nicht, dass man im Folgejahr wieder Zweiter wird, sondern kann sein, dass man Fünfter wird, weil einfach drei andere besser werden. Und so muss man versuchen, sich weiterzuentwickeln und dabei macht man halt auch Fehler.
Genau, gerade Skispringen ist ja da ein Extrembeispiel, dass wir im Endeffekt vor der Saison nicht sagen können, was passiert, wenn Halvor 61. wird in der vorletzten Saison und dann souverän den Gesamtweltcup gewinnt, ein Jahr später, sagt es, glaube ich, alles aus. Jetzt haben wir den sportlich-athletischen Bereich durch. Sind im materiellen Bereich bei dir noch Änderungen, Anpassungen geplant?
Ich glaube, nichts Großes. Es wird unser langjähriger Materialkontrolleur von der FIS ist letztes Jahr in Rente gegangen. Da kommt jetzt ein neuer hin. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Änderungen in den Raum wirft. Ich glaube aber nichts Großes, weil eben auch in dem Jahr vor Olympia möchte man eigentlich nicht mehr zu große Änderungen machen. Zumindest dachte ich oder denke ich, dass das mal immer so gewesen ist, weil das macht es dann, eine Materialänderung bricht dann wieder so viele Muster auf, wo man sich dann wieder zurechtfinden muss. Und in der vorolympischen Saison, wenn der Einschnitt zu radikal ist, kann es sein, dass es zu viel Tüftelei wird. Deshalb sagt man lieber jetzt noch beim Alten bleiben und sich springerisch weiterentwickeln oder sportlich weiterentwickeln. Und deshalb ist jetzt mal nichts von meiner Seite, ist jetzt mal nichts Konkretes geplant. Natürlich muss man immer up to date bleiben und immer schauen, dass man wirklich dort auch nicht stehen bleibt. Aber ich glaube, es wird dieses Jahr ein bisschen ruhiger wie letztes Jahr.
Genau, war ja ein großes Thema auch bei uns hier in der Flugshow. Und wir hoffen, der Nachfolger von Sepp Grazer, dass er dir wohlgesonnen ist dann. Und dass er auch den Batman-Helm durchgehen lässt. So nennst du ihn ja, oder? Diesen Helm mit den...
Ja, genau. Der wurde schon von dem Komitee abgesegnet vor einigen Jahren. Deshalb ist das nichts, was man nicht springen darf.
Sehr schön. Waren immer tolle Bilder. Jetzt fehlt uns noch eine Komponente und wir nutzen hier natürlich unsere Plattform auch wirklich, um genau hinter solche Kulissen zu blicken. Wir hatten letztes Jahr in der Vorbereitung den Michi Heiböck zu Gast und dann sind wir auf das Thema Ernährung auch zu sprechen gekommen und der Michi hat dann gesagt, ja, so er freut sich schon auch immer auf die Vorbereitungszeit, weil da geht sich ein Schnitzel mal aus und ein Burger und Fast Food. Wie sieht es bei dir denn aus bezüglich der Ernährung jetzt in der Vorbereitungszeit? Ist die anders als während der Saison? Kannst du uns ja vielleicht mal grob mitnehmen.
Ja und nein. Also ich glaube schon, dass ich einfach auf eine ausgewogene und gute Ernährung achte. Aber natürlich ist vor allem in der Vorbereitungszeit, wenn man dann mal, sagen wir, im Winter grillt man nicht so oft. Im Sommer kann man dann auch mal grillen und dann kann man... Sonst irgendwie mal, man geht vielleicht mal essen, gut, jetzt in der Corona-Zeit holt man sich vielleicht mal essen. Auf jeden Fall, ich wechsle schon durch, also das ist dann nicht mehr, man ist nicht mehr so, auch im Wettkampfmodus, wo man dann merkt, so okay, am nächsten Tag ist ein Wettkampf, da sollte ich mich fit fühlen, da sollte ich wirklich vital sein, kann ich jetzt, da sollte ich das und das essen, sondern es ist im Frühjahr dann schon ein bisschen entspannter, wo man sich halt dann denkt, so, heute, da habe ich so Lust auf das und das, dann esse ich halt einen Burger mit Pommes dazu oder was auch immer. Da bin ich dann auch nicht so streng oder sonst was, sondern ich esse dann das, auf was ich Lust habe und schaue natürlich, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag nur Gummibärchen esse, sondern halt schon normale Sachen natürlich, aber jetzt nicht so, dass man lebt wie ein Mönch oder ich weiß es nicht. Also einfach eine Struktur, ja, aber nicht überdiszipliniert.
Okay, also gibt es einen groben Ernährungsplan, der vielleicht auch von wissenschaftlicher Seite aus her erstellt wurde? Oder machst du es wirklich so frei nach Gefühl?
Ja, mache ich nach Gefühl. Aber das habe ich schon immer so gemacht. Ich glaube, ausgewogen ist immer gut. Ich esse auch Süßigkeiten. Ich bin wirklich komplett flexibel, aber ich glaube, die Grundernährung, die muss schon aus den wichtigsten Bausteinen bestehen und das tut sie auch. Und wenn es mal mehr vom einen ist wie vom anderen, dann ist es auch kein Beinbruch.
Okay, also eine eher intuitive Herangehensweise. Man kennt ja selbst der Hobbysportler, wenn ich sage, ich will jetzt eine große Radtour machen, hau ich mir eine Stunde vorher nicht Schnitzel mit Pommes und drei Desserts rein.
Genau, das ja. Kann sein, dass man nach 10 Minuten stehen bleiben muss und abladen.
Ganz genau. Thema Ernährung ist ja einerseits das, was wir alle unter Ernährung das Offensichtliche kennen. Dann gibt es aber natürlich im Spitzensportsegment, hat das Ganze eine wirklich wissenschaftliche Dimension schon angenommen und eine Entwicklung, die wir als Konsumenten eines Sports natürlich so auch nicht sehen. Und ein Wundermittel, so wird es zumindest im Bereich der Nahrungsergänzung auch tituliert, ist Ubiquinol, Karl. Du selbst arbeitest auch mit diesem Wirkstoff und kannst uns vielleicht mal erklären und erzählen, was es genau damit auf sich hat.
Ja, das Ubiquinol, es war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Wir haben im Sommer immer mal, machen wir so eine Immunstatuserhebung und dann schaut man natürlich auch an, wo sind gewisse vielleicht auch Nährstoffmängel vorhanden. Und dort sind dort auch ein paar Sachen eben aufgetreten, unter anderem Ubiquinol bzw. Coenzym Q10. Und den Wirkstoff, das ist eigentlich für die Energiebereitstellung in der Zelle, ist der zuständig. Das heißt, auch die Nährstoffaufnahme aus der Nahrung, wie das in die Zellen transportiert wird, wie das dann in Energie umgewandelt wird, dort ist das ein wichtiger Botenstoff. Und wenn das natürlich zu wenig ist, kann es auch sein, dass der Körper müde, schlapp und nicht so leistungsfähig ist. Und es ist dann auch mit der Firma Kaneka eine langjährige Partnerschaft entstanden, eben auch aus dem Grund, weil ich zum einen den Mangel hatte, das heißt, ich habe das eh genommen und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und zum anderen einfach auch, weil der Stoff für die Energiebereitstellung beziehungsweise für die Leistungsfähigkeit fördernd ist und deshalb haben sie auch gesagt, sie wären auch an einem Sponsoring im Spitzensport interessiert und ich bin auch sehr froh, dass der Kontakt zustande gekommen ist und es funktioniert gut.
Ja, passt ja dann wunderbar zusammen, wenn du das selbst nimmst und wahnsinnig davon profitierst. Seit wann arbeitest du mit diesem Stoff auch? Also seit wann nimmst du das?
Ich habe den Stoff schon 3-4 Jahren, glaube ich, war das mal, wo ich den mal eine Zeit lang genommen habe, aber eben mit der Firma Kaneka seit knapp 2 Jahren. Dort haben wir dann zusammengearbeitet und dann habe ich auch das Ubiquinol eben von Kaneka genommen und also von dem her, ich bin da sehr, sehr zufrieden, auch mit dem, wie ich mich da fühle. Das taugt mir ganz gut.
Okay, super. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Also wer sich weiter informieren will, kann sich da gerne nochmal schlauer machen. Karl, bevor wir dann eine ganz kurze Pause machen und wirklich konkret aufs Sportliche, was letzte Saison passiert ist, was uns in der nächsten Saison bevorsteht, zu sprechen kommen, haben wir noch eine Frage für dich. Und wir bleiben beim Thema Ernährung. Karl, ist wieder auf Englisch und ich werde es euch danach wieder übersetzen.
Hi Karl, here's Hollywood. I have a question for you. I was just wondering, are you able to make a pumpkin soup as good as your mom's? Or do you need some more training?
Ja, das war Alvo Egner-Granerüd und Karl, jetzt musst du ehrlich sein. Ist deine Kürbissuppe so gut wie die von deiner Mutter oder musst du noch trainieren?
Muss ich definitiv trainieren, also da kann ich nicht mithalten. Das ist, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, aber ich glaube, da fehlt mir einfach noch 30 Jahre Erfahrung dafür.
Okay. Kontext war ja, dass Alvo Egner-Granerüd, ihr werdet es auch mitbekommen haben, natürlich während der WM positiv auf Corona getestet wurde und dann in Oberstdorf in Quarantäne musste. Und dann hast du ihm Kürbissuppe vorbeigebracht, oder? So muss es ja gewesen sein.
Genau, also ich habe ihn eben gefragt, ob er irgendwas braucht. Ich wusste auch am Anfang, habe ich gedacht, er sitzt noch im Hotelzimmer. Ich dachte, das ist ja mal komplett übel. Da ist man bei der WM, dann wird man eingesperrt sozusagen vor Ort. Dann ist das komplette Team abgereist, man ist komplett isoliert in Quarantäne. Ich war selber in Quarantäne, ich weiß, wie sich das anfühlt, das ist nicht so toll. Aber bei mir war noch ich war noch zu Hause und hatte die Familie um mich rum. Von dem her, der ist dann wirklich, und deshalb habe ich ihm einfach angeboten, wenn er was braucht, dann soll er sich melden. Und der hat dann eben auch gesagt, das findet er total nett. Er ist aber total gut versorgt vom Andreas Bauer. Der hat sie dann in einem Apartment untergebracht. Dann irgendwie sind wir halt dann zu Hause mal drauf gekommen und dann hat eben meine Mama hat es dann auch mitgekriegt und hat sich dann gesagt, weißt du was, ich mache trotzdem einfach eine Kürbissuppe und die kann ich ihm dann vorbeibringen. Und da habe ich gesagt, du, passt, dann machen wir es so, da freut er sich bestimmt. Und ich glaube, so war es auch und dadurch, dass er extrem lecker ist, glaube ich auch, dass es gut ankam.
Sie scheint ja entsprechenden Eindruck hinterlassen zu haben, Karl, weil wir haben Halvor gesagt, Halvor, eine Frage an Karl, das hatten wir vor dem Interview zu ihm gesagt und haben gesagt, wenn wir fertig sind, dann noch bitte die Frage an Karl stellen. Und er hatte fast 2 Stunden Zeit zum Überlegen und ist am Ende wieder bei der Kürbiskernsuppe rausgekommen. Also größeres Kompliment kann es ja kaum geben an die Köchin. Super. Genau, Karl, dann machen wir, wie gesagt, jetzt eine kurze Pause und dann geht's sportlich weiter hier bei der Flugshow.
Häufig leiden Spitzensportler nach harten Trainingseinheiten oder Wettkämpfen unter einem Ubiquinolmangel, der sich über die Nahrung nur schwer ausgleichen lässt. Eine Nahrungsergänzung mit Ubiquinol kann für mehr Leistungsfähigkeit und kürzere Regenerationsphasen sorgen. Außerdem wird das Immunsystem gestärkt, was im Wintersport besonders wichtig ist. Mehr Informationen unter www.ubiquinol.info.
Und wir sind wieder zurück bei der Flugshow zum zweiten Teil unseres Interviews mit Karl Geiger und der Tobi hat es schon angekündigt. Wir wollen noch mal einen kleinen Rückblick wagen auf den vergangenen Winter, denn es war ja ein bisschen was los bei unserem Interviewgast. Und man hört ja oft von Sportlern in dem Moment des Erfolgs, sie sind noch gar nicht so in der Lage, das zu realisieren, was sie da eigentlich geschafft haben. Jetzt war es bei dir extrem viel im vergangenen Winter. Wie lange hat es denn tatsächlich bei dir gedauert, bis du das alles einigermaßen verarbeitet hattest?
Ja, schon lang, aber es kommt drauf an. Also ich sag's mal so, die Skiprobleme und auch die Verschanzentournee, das hat eigentlich schon länger gedauert, weil es ging dann Schlag auf Schlag weiter. Und da, vor allem bei mir waren dann sowohl privat als auch sportlich doch einige turbulente Wochen dabei, in jeglicher Hinsicht. Aber das hat dann, da hatte ich dann gar nicht so die Zeit, mich damit zu beschäftigen, was jetzt da eigentlich passiert ist, beziehungsweise was mir da eigentlich gelungen ist. Und dann ist man selber so am Campen, hat auch noch das große Ziel, die Heim-WM vor den Augen. Deshalb versucht man eigentlich dann das, was schon in der Saison erreicht wurde, ein bisschen beiseite zu stellen, damit man den Fokus und die Konzentration hochhält. Und ja, bei der WM in Oberstdorf, ich glaube, da war mir sogar relativ bald mal bewusst, was mir da gelungen ist, weil erstens die Wochen davor absolut nicht so toll liefen. Also da hatte ich wirklich schwer zu kämpfen und da steht man dann vor der Heim-WM und denkt sich so, jetzt bin ich dieses Jahr schon gut gesprungen, aber komplett außer Form irgendwie, warum auch immer, so wirklich den Grund findet man nicht. Und dann reist man zur Heim-WM an, auch das Training, es läuft schon deutlich besser, aber es reicht nicht bis ganz nach vorn. Und dann aber genau zu den Punkten, zu den Wettkämpfen mit Abstand die besten Sprünge zeigt, was ich da in der ganzen letzten Zeit sozusagen gemacht habe. Und das war mir dann schon ziemlich bald mal bewusst, oder das war mir einfach auch extrem viel wert. Das hat mir unglaublich was bedeutet, dass mir das gerade bei der Heim-WM gelungen ist. Und dadurch, dass wir nach der WM in Oberstdorf noch 2 Wochen, ich nenne es jetzt mal Zwangspause hatten, weil die Norwegen-Tour ausgefallen ist, hatte ich da dann schon auch Zeit, das mal sacken zu lassen. Und dann habe ich schon mir dann schon auch wirklich in den Kopf gerufen, das war jetzt wirklich alles andere als selbstverständlich, dass das so aufging. Und das ist wirklich was, wo besonders war. Also,
was hat sich denn für dich seitdem verändert, wenn sich überhaupt was verändert hat? Ich meine, wir haben es von Halvor in unserem Interview auch schon gehört. Ja, die ersten Wochen nach der Saison waren jetzt unter Corona schon ein bisschen was anderes als normal. Also der Stress hielt sich in Grenzen. Wie war das jetzt bei dir?
Ja, ähnlich. Also eigentlich so nach der Saison versucht man sich dann irgendwie zu ordnen. Es sind ja doch sehr viele positive Ereignisse. Das heißt, die Motivation ist auch hoch. Und dann aber zu Hause erstmal wieder in den Alltag ein bisschen reinfinden, trotzdem sich eigentlich keine Platte machen, weil jetzt ist erstmal die Saison vorbei und dann irgendwann sitzt es dann oder lässt man das mal ein bisschen sacken und dann macht man sich vielleicht dann schon Gedanken, okay, wie könnte ich denn jetzt nächstes Jahr anpacken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und wo muss ich Vollgas geben? Und dann haben wir uns dann wieder so einen Trainingsalltag gepaart mit dem Alltag zu Hause und das war dann eigentlich schon eine entspannte Zeit.
Du hast ja vorhin auch nicht nur einmal schon diese Phase erwähnt, wo es nicht so wirklich lief. Ich meine, wir haben das hier im Podcast auch begleitet, es werden alle wissen, was zu der Phase ergebnistechnisch bei dir war. Und es war ja gar nicht so weit vor deiner Heim-WM in Oberstdorf. Du hast eben schon gesagt, ja, so, wenn man drinsteckt, kann man jetzt nicht so recht einen Grund ausmachen, warum es denn jetzt nicht lief. Wie würdest du das Ganze jetzt so retrospektiv betrachten? Kann man da was draus lernen oder muss man das einfach abhaken?
Beides, glaube ich. Also man kann schon was draus lernen. Und so ein paar Schlüsse haben wir auch rausgezogen, wo ich einfach gemerkt habe, so der technische Fehler hat sich eingeschlichen und den habe ich in dem Moment einfach auch nicht so rausbekommen, auch nicht mit mentaler Stärke im Sinne von, ja, sich voll herpushen und mit Willenskraft sozusagen noch den Sprung irgendwie retten. Das habe ich dann vor allem bei der WM, habe ich das dann nochmal exzessiv praktiziert, indem ich mich komplett eingeschossen habe im Tunnel und habe gesagt, okay, es geht hier um alles oder nichts. Also entweder es bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier Zwölfter werde, sondern du schaust, dass du jetzt voll auf Angriff gehst, dass du vielleicht um Medaille mitspringen kannst. Und wenn ich ausscheide, dann ist es so. Aber ich kann mir nichts vorwerfen, dass ich nichts alles probiert habe. Und die Wochen davor versucht man natürlich eigentlich wieder so ein bisschen die Basis zu erhöhen, weil wenn es auf Messerschneide ist, die ganze Zeit der Tanz auf der Rasierklinge, der gelingt einfach nicht. Deshalb hat man da versucht, die Schneide ein bisschen weich zu klopfen, damit man vielleicht auf einem breiteren Stand steht. aber das ist nicht so einfach. Und ich glaube, das kommt man schon daraus lernen. Man hat viel probiert, es hat nicht alles funktioniert, aber es waren auch viele Faktoren, wo wir zusammengespielt haben. Und ich glaube, unterm Strich kann ich es dann auch irgendwo abhaken und sagen, okay, das und das war nicht ideal, das ist vorgefallen, kann ich jetzt aber auch nichts mehr ändern. Ich kann vielleicht versuchen, dass es mir nicht mehr passiert, bin aber auch nicht davor gefeit. Also deshalb sage ich einfach mal, ist so passiert, kann ich damit leben, kann ich abhaken.
Bei der Erfolgsbilanz, die du jetzt im letzten Winter vorzuweisen hattest, ganz sicherlich. Was ja die Beobachter, so wie ich dich sie mal nennen, ja am meisten überrascht hat, war ja, sagen wir mal, diese Entwicklung vom Kleinschanzen-Kale, was dir immer so gerne angedichtet wird, hin zum Skiflug-Weltmeister und Weltcupsieger. Kannst du jetzt im Nachhinein die Frage beantworten, wie genau das geklappt hat? Oder auch die Frage, ob das für dich eigentlich so eine große Überraschung war, wie jetzt für die Öffentlichkeit?
Ja, also es war schon eine Überraschung. Ich wusste schon, dass ich gut fliegen kann. Also wenn ich gut springe, habe ich auch gewusst, kann ich auch auf Flugschanzen mithalten und dort auch wirklich sehr, sehr gute, also auch um Podestplätze bzw. Siege mitspringen. Aber dass es jetzt so über 4 Durchgänge gleich bei der ersten Skiflug-WM, wo ich starten darf, so klappt, das war jetzt doch eine Überraschung, also auch für mich. Aber ich bin, ja, man sagt zwar Eigenlob stinkt, aber da bin ich schon echt stolz drauf, dass mir das so gelungen ist, weil, wie gesagt, da hat man vor ein paar Jahren hat man zu mir halt gesagt, ja, auf der 90-Meter-Schanze ist es schon okay, was er macht, aber fliegen kann er nicht. Und das ist dann schon, wenn man das halt die ganze Zeit zum Hören kriegt und dann aber irgendwann mal, oder halt vor allem speziell nach diesem Jahr, auch die Ergebnisse zeigen kann und sagen, hey, da hast du dich aber echt getäuscht, dann gibt es schon irgendwo so eine Befriedigung, weil man sich halt denkt, die harte Arbeit ist doch belohnt worden. Und der Grund, warum ich da jetzt vom Kleinschanzenspringer, der wo auf Kleinschanzen vielleicht ganz gut mitmischen kann, aber auf dem Großen keinen Auftrag hatte, bis zum Skiflug-Weltmeister, da gibt es nicht den einen Grund, wo man sagt, okay, genau daran liegt es, deshalb hat es funktioniert, sondern es war wirklich ein schleichender Prozess und es war mir einfach schon seit vielen Jahren immer Anliegen, dass ich mich im Flug weiterentwickle, dass ich dort wirklich Step by Step mache und das ist vielleicht im ersten Moment nicht so ersichtlich, dass es da vorwärts ging, aber ich glaube, so die kleinen Schritte haben schon funktioniert. Und dass ich einen sehr guten Absprung habe, das wusste ich, aber die Schwächen im Flug, die waren eben noch zu groß und da musste ich schon lange anpacken und auch lange dran arbeiten, dass das besser wird. Und wird auch kein Selbstläufer bleiben. Also ich glaube, meine Sprungcharakteristik ist immer noch so, wenn ich schlecht abspringe, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht nur über den Flug kommen können. Also der Absprung ist bei mir einfach die Basis. Wenn die passt, dann kann ich auch im Flug ziemlich was Gutes machen.
Genau. Und so kommt es jetzt, dass du bei der Skiflug-WM, die jetzt auch in der kommenden Saison wieder ansteht, wir hatten ja durch Corona die Verschiebung um ein Jahr, deswegen 2 Skiflug-Weltmeisterschaften in Serie, gehst du als Titelverteidiger an den Start. Und ja, die Saison, Karl, die jetzt auf euch und natürlich auch auf uns als Beobachter zukommt, ist wieder eine vollgepackt mit Highlights. Wir haben wieder die 4-Schanzentournee, wir haben die Olympischen Spiele, dann steht die Raw Air an und natürlich auch, ich habe es gesagt, die Skiflug-WM. Ja, mit welchen Erwartungen gehst du denn jetzt in so eine Saison rein? Steigen die Erwartungen anhand natürlich der Erfolge, die du im vergangenen Winter eingefahren hast?
Würde ich so nicht sagen. Ich glaube schon, dass ich habe immer Ziele gehabt, also vor jeder Saison. Die Ziele, die werden natürlich nicht kleiner. Also es wird auch der Anspruch an sich selber steigt natürlich, aber dadurch, dass ich die meisten meiner Ziele eigentlich immer nach der Saison nicht erreichen konnte, im letzten Jahr jetzt mal ausgenommen, aber ansonsten hat es selten geklappt, weil man sich die doch dann relativ hoch immer steckt, glaube ich, nicht, dass die Erwartungshaltung von mir intern steigt, sondern ich möchte einfach wirklich mich auf möglichst die gesamte Saison so gut wie möglich vorbereiten. Und was am Tag X passiert, wenn jetzt die Olympischen Spiele in Peking, weiß kein Mensch, wie das werden wird. Vielleicht wird es ein Windwettkampf hoch 10 oder es wird, man kann so viele Faktoren nicht beurteilen. Deshalb kann ich nicht sagen, ich möchte genau dort und dort die und die Medaille holen oder das und das erreichen, weil es nicht planbar ist. Ich glaube, so, oder mein Ziel ist einfach, wirklich in einer guten Form zu jedem Wettkampf hinkommen und das, was passiert, das muss man dann auch so annehmen und akzeptieren können.
Ich muss dich jetzt an einer Stelle kurz korrigieren, Karl. Wir haben vor 3 Jahren ein Interview gemacht, kurz vor der Saison, und da hast du gesagt, das war auch die Überschrift, mein erster Weltcup-Sieg wäre ein Traum. Hast du geschafft. Ein Jahr später haben wir dann zum ähnlichen Zeitpunkt auch gesprochen, und da hast du gesagt, ich habe mit der Vierschanzentournee noch eine Rechnung offen. Die ist ja jetzt eigentlich auch beglichen, oder?
Die ist, ich sag's mal so, der Deckel ist nicht mehr so vollgeschrieben, ja. hat schon einiges zurückgezahlt, ja. Nee, okay. Also wirklich, die Schanzentournee ist, glaube ich, schon das Event, wo ich am meisten zu knabbern hatte, vor allem auch dadurch, dass das Auftaktspringen in meiner Heimat immer stattfindet. Bin ich vor allem in den ersten Jahren oder viele Jahre, ich würde jetzt nicht sagen gescheitert, aber konnte nicht an das Leistungsniveau anknüpfen, was ich in den Wochen davor gezeigt habe. Und das hat mich dann schon immer geärgert. Und eigentlich diese ganze Tournee habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich mich da eigentlich unter Wert verkauft habe. Ob ich jetzt wenn ich davor im Weltcup vielleicht mal 15. geworden bin, dann bin ich bei der Tournee 30. geworden. Wenn ich davor 10. geworden bin, dann bin ich 25. geworden. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, oder war es immer so, dass ich ein bisschen schlechter war wie da davor. Und da habe ich, das war dann auch ein großes Ziel von mir, dass ich, ob das jetzt für Schanzentournee heißt, das Event oder nicht, aber dass ich wirklich die Leistung, die ich drauf habe, abrufen kann. Und es waren deshalb, ja, die Rechnung ist offen, war offen oder ist immer noch offen, weil das eine never-ending story ist. Ich glaube, das ist so ein cooles Event, da möchte man immer am bestmöglichen performen. Aber ich glaube, dass ich vor allem aus der Situation auch echt viel lernen konnte oder lernen musste, auch wenn es schmerzhaft war. Mhm.
Genau, ich habe die Highlights angesprochen. Wir kommen aus einer Saison voller Highlights, gehen in eine Saison mit wahnsinnig vielen Highlights. Pickst du dir irgendwas raus, wo du sagst, unbedingt? Oder sagst du, du lässt es so auf dich zukommen? Wie hast du es denn, vielleicht fangen wir so an, wie hast du es denn vor der letzten Saison gemacht, wo wir auch wussten, da jagt ein Highlight im Endeffekt das nächste? Wie war das da?
Ich habe schon gewusst, diese Events sind mir wichtig, aber ich habe jetzt da nicht irgendwie gesagt, so Skiflug-WM ist mir am wichtigsten, dann Tournee, dann WM oder dann Royal, sondern ich hatte schon große Ziele, beziehungsweise einfach auch sehr viel Motivation und Freude auf die kommenden Ereignisse und wollte in jedem bestmöglich performen, habe mir das aber auch, so wie ich es jetzt eigentlich gesagt habe, auch offen lassen, weil ich halt vieles nicht kalkulieren kann. Und hätte man mir vor der Saison gesagt, Skiflug-Weltmeister wird, da hätte ich auch gesagt, so, okay, das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Also es wäre cool, aber ich bin da nicht hingefahren und habe gesagt, ich werde hier Skiflug-Weltmeister, sondern ich bin hingefahren und habe gesagt, es war dann auch aus der persönlichen Situation heraus nicht so einfach, weil die Frau noch hochschwanger war und eigentlich schon über dem Termin. Und ja, da hatte ich aber trotzdem den Rückhalt von zu Hause und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe dahin. Das ist meine erste, wo ich starten darf. Ich hatte bloß mal einmal in Oberstdorf eine Skiflug-WM, wo ich zuschauen musste, was eine ziemlich bittere Erfahrung war. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich jetzt mal in der Lage bin, an den Start zu gehen, dann möchte ich das auch tun und möchte auch so gut wie möglich performen. Und dass dann sowas rauskommen ist, das war nicht abzusehen, aber macht es natürlich dann noch viel emotionaler und kribbeliger. Und so bin ich dann eigentlich wirklich an jedes Event hingegangen, auch bei der Heim-WM, wo es die Form ist wackelig, aber ich werde alles geben, was ich kann, vielleicht nochmal 2, 3, 4% rausholen, die sonst eigentlich nicht mehr zu holen sind, indem man über sich hinauswächst und sich wirklich komplett pusht und auf wirklich auf dem Limit agiert. Aber das kann man schon mal machen bei so einem Highlight. Aber wenn es schief gegangen wäre, kann man auch nichts machen. Dann kann man es auch sagen, kann man dann bloß sagen, ich habe alles gegeben. Es ist okay, wie es war. Ich durfte dort auch überhaupt starten. Auch nicht selbstverständlich. Habe schon oft genug zuschauen müssen. Und da dann Start gehen zu dürfen und dann noch das Privileg haben, da wirklich Medaillen zu holen, das ist dann wirklich was Besonderes.
Wenn wir jetzt auf den Winter vorausschauen, das Highlight, was natürlich zumindest in der Wahrnehmung aller Leute alles überstrahlen wird, sind nun mal die Olympischen Spiele. Das ist das größte Sportereignis, was es gibt auf der Welt. Befasst du dich mit dem Thema schon so ein bisschen gedanklich oder ist das noch sehr weit weg für dich aktuell?
Nee, mit Olympischen Spielen verbinde ich schon, ja, die Olympischen Spiele waren mein erstes Groß-Event, wo ich starten durfte. Also es war in Pyeongchang 2018 und auch dort war die Situation nicht einfach und da musste ich auch wirklich in internen Ausscheidungswettkämpfen über mich hinaus wachsen, weil die interne Konkurrenz so groß war. Aber Olympia ist einfach was Besonderes und ich habe schon den besonderen Flair irgendwo wahrgenommen. Da sagt man dann immer, es wird jetzt mittlerweile immer ein bisschen so durch ein dreckzogenes Olympia, finde ich, indem man sagt, es ist ja bloß noch ein PR-Event und so weiter. Aber ich habe das anders empfunden. Also ich finde das wirklich was Besonderes und es ist nur alle 4 Jahre. Und wenn es dann nächstes Jahr in Peking ist, ich kenne die Chance nicht, ich war dort noch nie, aber ich finde einfach dieses Event mit diesen 5 Ringen unfassbar toll und deshalb verbinde auch viele positive Erinnerungen eben noch an Pyeongchang und von dem her ist Olympia schon nochmal ein anderes Kaliber, finde ich.
Und ich finde den Ansatz auch gut, weil du auch sagst, es hauen viele drauf. Ich erinnere mich, ich habe mit Johannes Ritschek auch drüber gesprochen und er hat einen sehr interessanten Punkt auch gebracht und sagt, wenn man solche Länder dann im Endeffekt kategorisch auch ausschließt, dann kann der Wintersport sich ja letztlich auch nicht weiterentwickeln. Und wir sehen in China natürlich auch ein riesiges Potenzial an Menschen, die Wintersport betreiben. Und im Gegensatz zu Pyeongchang ist es auch so, dass wir Journalisten beispielsweise in Hotels untergebracht sind, die Wintersport-Ressorts sind. In Südkorea wurde alles für uns hochgezogen. Also es ist schon auch für euch Sportler natürlich dann spannend, oder? Wenn man sagt, mal in so ein ganz neues Land mehr oder weniger gehen und dort unseren Sport auch präsentieren zu können.
Absolut. Und auch China ist jetzt nicht das Land, wo man sich denkt, so, oh, das ist eine Wintersport-Hochburg. Aber was ich so gehört habe, ist es dort, wo die Schanzen stehen. Die stehen auf 1700 Meter. Da muss es minus 20 Grad die ganze Zeit haben. Also es ist schon winterlich. Es ist jetzt nicht irgendwie 30 Grad plus und es wird mit Chemie alles irgendwie weiß gezuckert, sondern es ist schon irgendwie winterlich. Und man kann jetzt davon halten, was man will, dass jetzt dort diese Stadien und so aus dem Boden gestampft wurden. Ich sage jetzt mal im Sinne von Nachhaltigkeit, das natürlich, oder würde ich mir wünschen, wenn sie dann auch weiter genutzt werden, wenn das dann einfach nicht nur jetzt für dieses Event einmal genutzt wird und dann lässt man es verfallen, das fände ich dann schon tragisch. Aber grundsätzlich dieses, auch in anderen Ländern, so eine Olympiade, es ist einfach nochmal was anderes. Wie gesagt, wir waren auch noch nie in China beim Skispringen, macht ja dann auch die Olympiade nochmal mehr besonders, weil das komplett neues Umfeld ist und vielleicht kommt dann auch dieses olympische Kitzeln oder dieses Neue, dieses Besondere, vielleicht kommt es dann dadurch nochmal mehr zur Geltung.
Ich glaube, man kann ganz neutral auch sagen, die Chance haben sie sich auf jeden Fall erstmal verdient und zumindest was man jetzt von den Schanzen so sehen konnte, es schaut ja schon spektakulär aus. Habt ihr da, weil ihr dann nun mal zu Gast seid, schon mehr Infos zu bekommen? Ich meine, ihr hättet ja dieses Jahr normalerweise auch die Generalprobe gehabt, die ausgefallen ist.
Genau, tatsächlich, ich habe nur mal ein Bild gesehen. Also ich weiß auch noch nichts und ich weiß nicht, wenn wir dort dann hinfahren, lassen wir uns jetzt mal überraschen. Und da muss man einfach auch sagen, einfach hoffen, dass man erstens mal gesund bleibt, dass man auch in Form bleibt, dass man auch die Möglichkeit hat, dorthin zu fahren. Das ist auch nicht selbstverständlich, obwohl ich jetzt auch so ein gutes Jahr, so gute 2 Jahre, da steckt noch viel Arbeit drin. Und es ist auf jeden Fall ein großes Ziel und eine große Motivation, dass man dorthin fährt und natürlich auf dem bestmöglichen Level zu performen. Und hoffentlich ist es auf einem ähnlichen wie die letzten 2 Jahre.
Man kann ja trotzdem allgemein mal die Frage stellen, was sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren wird. Wie kann man sich als Skispringer eigentlich auf eine Schanze vorbereiten, auf der man noch nie gesprungen ist?
Kann man nicht.
Das heißt, man fährt einfach hin, macht den ersten Sprung und guckt, wie es läuft? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also im Endeffekt, deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Basis erhöht, vor allem jetzt im Frühjahr, damit viele, die Schanzencharaktere sind immer unterschiedlich. Jede Schanze hat einen eigenen Charakter. Wenn man eine Schanze noch nie gesprungen ist, heißt es, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Kann aber, wenn die Basis breit genug aufgestellt ist, der Sprung an sich bleibt gleich. Man muss das nur vor Ort zur richtigen Situation und auf diese Schanze individuell adaptieren. Das heißt, man muss halt, okay, man muss wachsam sein, die Schanze aufnehmen, auch den Radius, das Gespür, muss dann ein Feingefühl entwickeln und sich dann auf Tag X bestmöglich vorbereiten. Und jetzt kenne ich die Schanze nicht, deshalb kann ich mich da nicht spezifisch vorbereiten. Glaube ich aber auch nicht unbedingt, dass es notwendig sein wird, weil wenn man sehr gut Skispringt, dann muss man das zwar auf jeder Schanze individuell adaptieren, aber in der Regel in einer guten Form gelingt es auch sehr gut. Und die Situation ist auch für alle gleich. Das heißt, es kann jetzt da keiner irgendwie groß drauf trainieren. Deshalb der, wo vielleicht am flexibelsten und am breitesten aufgestellt ist, am besten trainiert hat oder vielleicht am meisten Glück hat, wenn es dann mal am Tag X soweit ist, der wird dann da irgendwann oben stehen. Und das macht es dann auch wieder spannend.
Ein Teil, Karl, bei Olympia 2022 ist dann natürlich auch wieder das Mixed Event. Wir hatten jetzt den Titel im Mixed in Oberstdorf, war, denke ich, für euch alle ein tolles Erlebnis. Also man hat auch die Bilder gesehen, dass da wirklich Begeisterung mit dabei war. Jetzt ist es so, dass wir in Norwegen eine ganz neue Konstellation sehen. Und zwar ist es so, dass im Skispringen ein Spitzengruppensystem gebildet wurde, das aus männlichen und aus weiblichen Athleten und Athletinnen besteht. Die trainieren gemeinsam, bereiten sich auch gemeinsam vor. Was hältst du von diesem Modell? Ist eine spannende Geschichte, weil es ja wirklich was Neues ist.
Absolut, ja. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein, weil man sich auch wirklich spartenübergreifend, man ist nicht nur in seiner eigenen Blase drin, sondern man hat einfach auch in unserem Fall die Mädels mit dabei, die wo dann mittrainieren. Ich glaube auch, dass man da sehr voneinander profitieren kann. Es birgt allerdings auch die Gefahr, wenn die Gruppe zu groß wird, dann kann es passieren, dass die individuelle Betreuung darunter leidet. Deshalb, ich weiß nicht, wie sie es genau umsetzen vom Konzept her. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eine sehr gute Sache. Muss, glaube ich, aber sehr gut durchstrukturiert und überlegt sein. Und dann kann das, glaube ich, schon funktionieren. Ich glaube, der DSV ist jetzt mal noch mit dem bisherigen System einfach noch am Weiterfahren. Jetzt auch vor Olympia, da wird jetzt nichts groß umschmissen. Aber ja, wer weiß, vielleicht kann man da von denen was lernen, je nachdem, wie die das umsetzen und vorleben.
Gibt es denn grundsätzlich Berührungspunkte, die ihr am Stützpunkt Oberstdorf auch mit den Damen habt?
Ja, immer mal wieder im Krafttraining oder vielleicht auch an der Schanze. Aber ansonsten eher weniger, vor allem jetzt auch mit Corona, mit Hygienekonzepte, wird eigentlich eine Vermischung von den Gruppen nicht, sage ich jetzt mal, gefördert, beziehungsweise auch eigentlich strikt schaut man schon, dass jeder eine andere Trainingszeit hat, damit eben nicht zu viele Leute auf den Haufen kommen, damit, falls halt was passiert, dass man dann halt die Hygienekonzepte und die, sag jetzt mal, die Sicherheitsbremsen drin hat, indem dann nicht alles lahmgelegt wird.
Okay, ja, Karl, nach Olympia in Peking beginnt ein sogenannter olympischer Zyklus, der für viele Sportlerinnen und Sportler ja wirklich auch immer ein Orientierungspunkt ist, was Karriereplanung beispielsweise angeht. Tickst du da ähnlich und sagst so, ja, also ich fühle mich so gut und kann mir schon vorstellen, 2026 nochmal, wenn wir dann Olympia in Cortina an einem tollen Standort auch sehen. Ist das für dich so ein Orientierungspunkt oder hältst du deine mittelfristige Zukunftsplanung, hältst du dir die offen?
Das halte ich mir schon offen. Grundsätzlich, sage ich mal, so wie es jetzt aussieht, also so, wenn ich jetzt mal in mich reinhöre, die Motivation, die ich habe, das so wie ich auch wie ich den Sport einfach gerne ausübe, setze ich mir da mal noch gar kein zeitliches Limit, weil wenn das Feuer und ja, auch wenn der Körper so weit mitspielt, wenn das noch funktioniert und alles brennt, die Motivation hoch ist, dann würde ich da jetzt noch nichts ausschließen. Und ich glaube, ich bin jetzt auch noch nicht in einem Alter, wo es jetzt schon wirklich um die letzten Jahre geht, sondern ich glaube, das muss man dann wirklich individuell und unabhängig oder abhängig von den Voraussetzungen, die sich eben gegeben oder die gegeben sind, muss man das dann anpassen. Und ja, man weiß ja nie, Verletzungen, was alles in den nächsten Jahren kommt oder hoffentlich eben nicht kommt. Aber von dem her bin ich da in meiner mittelfristigen Planung sehr, sehr offen. Sondern das muss ich wirklich auf mich zukommen lassen. Aber so wie ich jetzt dastehe, würde ich mal sagen, wüsste ich jetzt nicht oder hätte ich jetzt mal nicht die Ambitionen, dass ich dann sage, das wird jetzt mein letztes Jahr oder so, sondern ich bin einfach, ich habe da richtig Lust drauf und bin sehr motiviert. Und wenn das so bleibt, dann wird das auch noch, ja, passiert das auch noch nicht so schnell.
Das ist das, was wir hören wollten. Dann müssen wir auch noch nicht fragen, was nach der Karriere kommt. Das heben wir uns für ein anderes Gespräch auf. Aber wir haben noch eine Frage, eine dritte Hörerfrage sozusagen, für dich, die in eine ähnliche Richtung geht. Ich spiele sie mal ab.
Hi Karle, der Sven Hannawald hier. Ich habe mal eine Frage, die mich immer brennend interessiert. Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht Skispringer wärst?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich habe zumindest ein Ingenieurstudium gemacht und wahrscheinlich wäre ich jetzt in irgendeiner Firma und wäre als Ingenieur tätig, beziehungsweise irgendwie was handwerklich, technisch, irgendwie in die Richtung würde ich wahrscheinlich unterwegs sein.
Okay, danke dafür. So, das waren unsere drei Hörerfragen. Aber Karl, bei uns im Podcast gibt's hinten raus auch noch unser beliebtes Skispringen 1x1. Da stellen wir dir noch kurze Fragen mit Bitte um kurze Antwort. Und Showmaster Luis Holuch wird jetzt das 1x1 mit dir durchgehen.
Ich als Routinier, was das angeht, ja genau. Wir hatten schon sehr interessante Sachen dabei, deswegen sind wir jetzt mal gespannt, was du uns lieferst. Es sind 5 schnelle Fragen, wo du auch gerne eine Begründung zu liefern kannst. Wir fangen einfach mal an mit deiner Lieblingsschanze.
Platin.
Okay, hatten wir so auch noch nicht. Gibt es da einen bestimmten Grund?
Ja, nee, eigentlich nicht, aber irgendwie die Schanze, die ist eigentlich nicht wirklich groß. Also es ist eine K116, aber wenn man dort gut springt, dann macht die so unglaublich viel Spaß runden zum Segeln. Und es ist auch eine Schanze, wo ich jetzt vor allem in den letzten Jahren immer ziemlich gut zurechtgekommen ist. Bin auch letztes Jahr zum Beispiel, da lief es die 2 Wochen davor schlecht, die 2 Wochen danach schlecht. In Lahti bin ich noch Dritter geworden. Von dem her, die Schanze, sie ist sehr eigen, hat einen sehr eigenen Charakter, aber macht richtig viel Spaß und vor allem, wenn man dann gut springt, sie ist zwar sehr gnadenlos, also wenn man nicht gut springt, dann macht sie wirklich gar keinen Spaß, aber wenn man zurechtkommt und wenn man die Sprünge trifft, dann macht die auch zum Segeln unten rein unglaublich Spaß.
Ich finde sie optisch auch sehr schön. Also ich war 2016 mal eine Woche in Finnland und habe mir das da mal angeguckt. Das ist schon sehr beeindruckend, wie die da über der Stadt thront. Also das hat wirklich Flair. Gut, dann machen wir jetzt das Kontrastprogramm. Wir lassen dieses Wort Hass mal weg, weil das klingt immer so böse, aber dann sagen wir mal die Schanze, die du am wenigsten gerne magst.
Schwierig. Schanze, die ich... Es gibt so ein paar Schanzen, bei denen bin ich sehr zwiegespalten. Da bin ich zwar schon sehr gut gesprungen, aber die haben mich schon zur Verzweiflung gebracht. Aber ich hatte da mal eine längere Liste. Ich sage jetzt einfach keine Namen, also von den Schanzen, weil ich habe schon mal über eine Schanze gesagt, die kann ich überhaupt nicht. Und da habe ich dann meinen ersten Weltcup drauf gewonnen.
Okay.
Nee, von dem her, es gibt wirklich ein paar Schanzen, wo eine große Herausforderung sind. Das sind zum Beispiel Nickerson, die Skiflugschanze ist nicht ohne. Also da hat man einen sehr straffen Radius. Dort habe ich mir schon oft die Zähne ausgebissen, habe aber auch schon einen Flug auf 240 Meter gehabt. Also ich habe schon so und so gehabt. Aber grundsätzlich auf der Schanze tue ich mir relativ schwer. Zakopane tue ich mir eher schwer. Titis in Neustadt tue ich mir sehr schwer. Das sind so ein paar Schanzen. Die haben eine eigene Anlaufcharakteristik, an der ich oft zum Knabbern habe. Heißt aber nicht, dass ich sie nicht mag.
Okay. Ja, Michi Heilberg meinte bei uns, man dürfe sich gar nicht erst einreden, dass man eine Schanze nicht mag, weil dann springt man automatisch schlecht.
Genau, also das ist, und das ist dann oft so, wenn man die Schanze einmal geknackt hat und man weiß, dass man es kann. Wobei man funktioniert. Also zum Beispiel, ich fahre jetzt liebend gern nach Engelberg. Die war aber ganz so in den ersten Jahren meiner Karriere, da bin ich da wirklich ins Straucheln gekommen. Aber mittlerweile ist es vielleicht, weil man dann auch eine gewisse Erfahrung hat, wie die Schanze geht und wie man die anspringen muss. Aber ja, jetzt fahre ich sehr, sehr gerne dorthin.
Super. Dann machen wir weiter mit der dritten Frage. Und zwar, was ist dein Lieblingsflugstil oder gibt es jemanden, den du früher für deinen Flugstil sehr bewundert hast?
Spektakulär war Katsuyoshi Funaki.
Das ist ein Dauerbrenner hier.
Ja. Genau, der war wirklich spektakulär. Ansonsten finde ich, hat jeder Flugstil was, aber das ist einfach auch was Individuelles. Ich glaube, so wie Katsuyoshi Funaki könnte ich niemals Skispringen, weil ich mit meiner körperlichen Voraussetzung auf die Beweglichkeiten in ein paar Gelenken, glaube ich, nicht so habe. Der konnte das auch mit dem damaligen Material. Das war einzigartig. Aber ich glaube, da musste jeder seinen eigenen Weg finden, weil die, wenn man irgendwem nacheifern versucht und genau so zu springen versucht, es wird nicht funktionieren. Und wenn man es dann doch schafft, dann wird man nicht so gut sein wie das Original. Das heißt, man kann sich vielleicht ein paar Sachen abschauen, aber man muss dann irgendwie so den eigenen Weg dafür finden.
Ja, ja, ist ja auch schön. Ich meine, macht es ja für die Zuschauer auch ein bisschen einfacher, wenn die Leute nicht tatsächlich alle gleich aussehen. Ja. Dann eine Frage, die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten sein wird. Vielleicht sagst du auch noch, das kommt hoffentlich erst noch, aber trotzdem, was ist dein bislang oder vielleicht zukünftiger schönster Karrieremoment?
Ja, das ist nicht einfach zu beantworten. Das ist wirklich eine gute Frage. Besonders war definitiv die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, eben weil es mein erstes Großevent war, weil es meine erste Medaille war und weil Olympia war und ich dort schon ja immer hin wollte. Dann war die ja, Weltcup-Siege, der Heimsieg in Willingen, der war spektakulär. Die Weltmeisterschaft in Seefeld mit der ersten Einzelmedaille, auch mit dem ersten Teamgold. Das waren besondere Momente dabei. Aber auch das Jahr davor, wo mit der Verschanzentournee, wo ich dort wirklich das erste Mal das Ding, ich nenne es jetzt mal, geknackt habe oder zumindest in Oberstdorf dann auch und in Garmisch ins Podest springen konnte und auch in Bischofshofen nochmal und im Gesamtwerk Dritter geworden bin. Das war schon auch ein Highlight. Auch letztes Jahr war eigentlich vollgespickt. Die Skiflug-WM war der Wahnsinn. Die Schanzenturnier war auch sehr, sehr gut. Zwar auch wieder mit einem leicht bitteren Beigeschmack, aber unterm Strich trotzdem sehr, sehr gut. Und die Heim-WM, ich glaube, spektakulär waren die zwei Teamspringen, weil das wirklich so eine ganz spezielle Dynamik und was ganz Eigenes entwickelt hat, das wo ich so auch noch nie erlebt habe. Also auch speziell das Mixed-Springen, das war ja schon wirklich eine Sensation. Also das konnte wirklich kein Mensch vorhersehen, dass der Wettkampf so gelaufen ist. Und da sind so viele Sachen zusammengekommen. Wir sind über uns hinausgewachsen. Die Favoriten haben zum Straucheln angefangen. Und auf einmal ist eine Dynamik in dem ganzen Wettkampf drin gewesen, die so, glaube ich, einzigartig war und wahrscheinlich auch so nicht mehr zu wiederholen ist, weil, ja, das wird sowas, ich weiß nicht, was, wenn man darauf wettet hätte, ich glaube, da hätte man ganz schön Geld verdienen können, ich weiß es nicht, aber ja. Es war wirklich auch für uns als Athleten, irgendwas ist da passiert während dem Wettkampf und das war schon besonders, genauso wie das Teamspringen von uns Herren auf der Großen, war auch so was Intensives und Geiles. Das war jetzt eben auch mit dem Hin und Her, Führungswechsel, und dann ist man Vierter, dann ist man Fünfter, auf einmal ist man wieder Zweiter, hat aber so ungefähr vier Nationen können bis zum letzten Sprung noch Gold holen, wo also wirklich ganz spezielle Sachen sind und was auch immer die Zukunft bringen mag, was dann unterm Strich mein schönstes Erlebnis wird, ich kann sagen, ich habe schon viele tolle Momente miterleben dürfen und ich hoffe einfach nur, dass noch ein paar dazukommen.
Das wünschen wir dir auch und vor allem schön, dass du es nochmal herausgehoben hast, gerade diese Teamdynamiken rund um die WM, das haben wir im Podcast auch nochmal hervorgehoben und haben uns auch, ja, gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich die ideale Werbung für den Sport gewesen, weil sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Deswegen schön, dass es auch die Athleten genauso sehen und nicht nur wir ahnungslosen Beobachter. Dann noch die letzte Frage. Da kribbelt es bei uns immer ganz besonders, denn das geht in eine Richtung so vielleicht Sachen, die niemand vielleicht richtig mitbekommen hat. Was war denn dein bislang kuriosester Karrieremoment? Irgendwas, was passiert ist, was du selber nie erwartet hättest oder was besonders witzig ist oder wie gesagt, jemand etwas, was niemand mitbekommen hat vielleicht?
Der Kurioseste. Das ist immer so, wenn man sagt, erzähl mal eine witzige Geschichte, was so unterwegs passiert ist, da fällt einem immer, wenn man sie darauf anspricht, da fällt einem nichts ein. Und wenn vielleicht doch, dann möchte man es nicht erzählen. kuriose Momente gibt's eigentlich ständig, da wo dann, ich sage jetzt mal, in so einem Team Missverständnisse können unglaublich witzig ausarten, auch mit Kleinigkeiten, aber so wirklich skurril, jetzt fällt mir gerade echt nichts Konkretes ein. Es sind schon ein paar Wettkämpfe, was ich jetzt mal so sagen kann, sind ziemlich kurios, wie sie sich entwickelt haben, wie auf einmal, wenn der Wind gedreht hat, der Schneeball gekommen ist oder sonst was, dort wo, ich nenne jetzt mal, David Kubacki 2019 Weltmeister geworden ist, das war kurios.
Ja.
Ich leider nicht von der positiven Seite, weil ich einer von denen war, die wo 3 km/h langsamer gefahren sind als der Rest. Aber das war schon eine kuriose Situation. Andererseits glaube ich auch, dass sich das irgendwo wieder relativiert und irgendwann hat man dann auf das nötige Quäntchen Glück, wo vielleicht dem anderen nicht so beschieden ist. Und es kann vielleicht auch sein, dass das einfach bei der Skiflug-WM oder bei der Fischanzentournee oder bei der WM dieses Jahr, vielleicht ist da irgendwo, sind da auch ein paar, oder ich sage jetzt mal, das Mixteam, das ist kurios gewesen. Das war aber in positiver Hinsicht für Team Deutschland, weil das war nicht abzusehen und das war auch unglaublich toll. Es war jetzt kein Windwettkampf, aber es war kurios, weil halt viele Sachen passiert sind, die eigentlich so nicht hätten passieren können oder dürfen oder wie man das auch immer sagen soll. Aber das waren schon so, es gibt schon so ein paar Momente und unterm Team gibt es immer wieder witzige Geschichten.
Okay, dann würde ich vorschlagen, Karl, wenn wir dich hier nochmal zu Gast haben, was hoffentlich der Fall sein wird, werden wir dich darauf festnageln. Du hast jetzt viel Zeit zu überlegen, was denn wirklich Kurioses, Witziges ist, was du auch erzählen darfst. Und danken dir erstmal sehr für wirklich die coolen, ganz verschiedenen, vielen Themen, die wir mit dir durchgehen durften. Sehr schön, dass es geklappt hat, hat uns total gefreut. Genau, und wir wünschen dir jetzt erstmal alles Gute für die weitere Vorbereitungszeit. Und ja, können wir jetzt schon sagen, klar, viel Erfolg in der neuen Saison, aber bis dahin ist noch. Erstmal muss die Basis gelegt werden. Dafür alles Gute, liebe Grüße nach Oberstdorf und vielen Dank, dass du bei uns in der Flugshow zu Gast warst, lieber Karl.
Danke, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Interview mit Karl Geiger. Also ich denke mal, ich kann auch für dich, Tobi, sprechen. Die Zeit verging wie im Flug, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war ein super interessantes, super kurzweiliges Gespräch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns gerne wissen über die vielen Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und ja, ich denke mal, so viel darf man auch schon vorwegnehmen. Das war es jetzt erstmal mit der Flugschau-Pause. Wir haben jetzt noch einiges in Planung und einiges vorbereitet, werden euch jetzt in regelmäßigen Abständen wieder mit Folgen und vor allem auch News versorgen. Seid da sehr gespannt drauf, da sind wirklich coole Sachen am Start und ich denke mal, damit lassen wir es für dieses Mal auch gut sein, aber natürlich können wir euch nicht ohne eine wichtige Sache entlassen, die heute der werte Kollege Tobi übernimmt.
Genau. Zum Thema Sommer, also auch Interviews und so. Normal treten wir hier ja zu dritt auf mit dem lieben Gernot Clement. Wir haben den Gernot hier nichts weggeschnappt, aber es sind Interviews und die führt sich dann in kleinerer Zahl doch einfacher. Also auch bald werdet ihr unseren Gernot hier wieder hören. Und ja, bis dahin, wie immer, fliegt's, soweit es geht.